So, liebe Leute, der Saal ist voll, nur geht das los. Schön, dass so viele da sind. Freut mich, dass so viele in der dunklen Nacht den Weg hier ins mittelmäßig beleuchtete St. Spiritus gefunden haben. Aber trotz der heimlichen Atmosphäre, irgendwie ist ein schöner Raum. Wir fühlen uns hier sehr wohl. Es ist nicht die erste Informationsveranstaltung, die wir als Aktionsbündnis unserer Landschaft Wandel hier stattfinden lassen, irgendwie dankenswerterweise hier sein können. Ich betone Informationsveranstaltung, weil es uns als Aktionsbündnis, kurz das Aktionsbündnis ist, ein Zusammenschluss von mehreren ehrenamtlich gemeinwohl gemeinnützigen Initiativen, Verbänden, Vereinen hier in Greifswald, ob das der NABU ist oder der ADFC ist, ob das der Wanderverein, Friday for Future oder die Extinction Rebellion sind, Greenpeace ist auch noch mit dabei. Die machen da alle mit, weil es um ein Thema geht, welches uns alle sehr bewegt. Das ist Landwirtschaft, das ist der Umgang mit öffentlichem Land. Da hat der ein oder andere wahrscheinlich so einen gewissen Erfahrungsschatz schon, da das Thema nicht ganz neu ist, seit einigen Jahren hier und auch gerade jetzt aktuell sehr intensiv und heftig diskutiert wird in der Stadt. Wir wollen dazu einen Beitrag leisten, informieren, Geschichten des Gelingens zeigen, erzählen, dabei einen gewissen Bogen spannen von praktischer Landwirtschaft zu Gemeinwohlorientierung, zu gesellschaftlicher Aktivierung, wie vom Großen bis ins Kleine und über den Tellerrand Greifswald vor allen Dingen hinausblicken, weil das ist ja manchmal ganz erholsam, wenn man mal den Streit um die Inhalte hier in Greifswald dann vielleicht mal außen vor lässt und sieht, wie und was andere machen und dann vielleicht realisiert, es ist doch alles gar nicht so schlimm, was hier passiert und tut auch gar nicht irgendwie so stark weh. Ich muss noch so eine technische Ansage machen, die muss ich immer irgendwie machen, dass wir hier Video- und Filmaufnahmen, Videoaufnahmen machen und Fotos, aber wenn das irgendjemandem nicht passt, der verdrückt sich am besten hinten in eine finstere Ecke oder verdunkelt sein ihr Gesicht. Ansonsten werte ich es als eine Zustimmung, irgendwie, dass damit keiner ein Problem hat. Sonst, wie gesagt, irgendwie entweder schreien oder irgendwie in irgendeiner Nische versumpfen. Dann fangen wir direkt an. Der Abend ist lang und informativ, vielleicht auch unterhaltsam, werden wir sehen. Wir fangen an mit Vorträgen. Der Abend wird zweigeteilt sein. Wir werden erst mit Vorträgen anfangen, um uns so gewisse Impulse hier in den Raum zu holen. Diese Beispiele, die ich kurz andeutete hier, aus Deutschland und der Welt, hier nach Greifswald. Wenn die Impulsvorträge vorbei sind, werden wir in eine Podiumsdiskussion gehen, die hier stattfinden wird auf dem Podium, wie man sieht. Und wir werden dann intern diskutieren auf dem Podium, aber dann irgendwann natürlich auch am Ende für Fragen öffnen, für Fragen ins Publikum. Ihr sollt auch alle in irgendeiner Form involviert sein. Da würde ich nur gerade schon mal darum bitten, dass wir bei Fragen bleiben. Hintergrund ist, wir führen gerade eine sehr intensive Debatte hier in Greifswald. Also ich bitte, außer Michael Sukow darf keiner ein Co-Referat halten. Also wenn es bei Fragen bleibt, wäre ich sehr dankbar. In dem Sinne fangen wir gleich an. Unser erster Vortrag kommt von Peter Markgraf. Peter Markgraf, kurz zur Vorstellung, ist nicht nur Landwirt und Geobotaniker und Florist und Landschaftsökologe und Bodenkundler. Historisch ist er auch sehr bewandert. Er ist auch Pomerologe, wie hat seinen Betrieb in der Nähe von Jatznik Richtung Pasewalk runter. Und Peter wird uns etwas über die Interaktion zwischen Landwirtschaft und den Schutz von öffentlichen Gütern berichten, denn er ist nicht nur Landwirt, er ist auch Angestellter der Flächenagentur Mecklenburg-Vorpommern hier in Pasewalk. Das heißt, er hat aus eigener Praxis und auch im Dialog mit Landwirten tagtäglich zu tun und wird so ein bisschen den Rahmen aufspannen, worum es uns geht, weil wir hier in Greifswald ja auch sehr viel um öffentliche Güter, um öffentliches Land diskutieren. Damit, Peter, übergebe ich an dich.
Ja, hallo, vielen Dank. Es gibt jetzt, es soll ein Input sein, ganz viele Bilder und Tabellen und Grafiken mit vielen Zahlen. Bitte nichts merken. Wer Interesse daran hat, geht zu Björn, zeig dich nochmal, Björn, und gibt ihm seine oder ihre E-Mail-Adresse und kriegt das dann als PDF zugeschickt, gern auch weiterführende Fachtexte, die hier mit sind. Ich bin seit über 20 Jahren Biolandwirt in Vorpommern. Wir haben einen Hof, der genau die Größe und die Beschäftigungszahl der Biolandwirtschaft in Vorpommern repräsentiert. 183 Hektar mit 2,2 Angestellten, je 100 Hektar. seit einiger Zeit habe ich das der nächsten Generation übergeben und bin bei einer öffentlich-rechtlichen Stiftung angestellt, die sehr viel Land besitzt, auch sehr viele Agrarflächen. Diese verpachtet an sehr viele Landwirte, ökologische und konventionelle. Das ist die Stiftung Umwelt- und Naturschutz des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Das sind ungefähr 4.800 Hektar Agrarflächen, die an über 80 Landwirte verpachtet sind. Das ist ein laufender Prozess, der ständig nachjustiert wird. Das heißt, solche Dinge wie Auflagen zur Nutzung der Flächen oder auch ein Pachtrahmen, was gewollt und erlaubt ist und gestattet ist, ist selbstverständlich und wird ständig aktualisiert. Damit können auch alle Pächter aller Wirtschaftsweisen sehr gut leben. Was sind nun die öffentlichen Güter, die wir mit der Landnutzung beeinflussen? Das ist ganz klar. Die abiotischen Wasser, Boden, Luft, die Lebensgemeinschaften, die Biosphäre, aber natürlich auch und in erster Linie der Mensch mit der Kategorie Landschaft, mit seiner physischen und psychischen Gesundheit und mit seinen Sozialstrukturen. All das wird ja durch die Landwirtschaft tangiert. Was macht die Landwirtschaft in Deutschland aus? Sie wirtschaftet auf circa eine der Hälfte der Festlandsoberfläche. Der überwiegende Teil, die untere Torte der Agrarflächen, der 17 Millionen Hektar Agrarflächen in Deutschland sind Acker. Nur ein Viertel noch ist Grünland. Der Rest ist jetzt schon umgebrochen. Es gibt verschiedene Ausprägungen der Agrarstruktur. Im Süddeutschen kleinteilige, erbteilige Landschaften. Im Norddeutschen, hier in Vorpommern, große Strukturen mit großen Schlägen. Das sind dann gerne auch mal 100 Hektar je Kultur. Neue Erscheinungen, neue Wirtschaftsweisen. Alles, was ihr hier seht, dient nicht der Nahrungsmittelerzeugung, weder der Raps noch der Mais, der in diesen Fermentern zu Methan vergoren und verbrannt wird. Energiepflanzen. Die Beschäftigtenzahlen nimmt kontinuierlich ab. Die technische Schlagkraft nimmt kontinuierlich zu. Damit natürlich auch die theoretische Versorgung, wie viel Menschen ernährt ein Landwirt, wobei das natürlich nicht zutrifft, da wir mehr als 50% unserer Lebensmittel importieren und gleichzeitig über 40% unserer hier erzeugten Lebensmittel exportieren. Wie ist die Landwirtschaft von der Nutzung her strukturiert? In etwa so, aber interessanter ist, was wird erzeugt, zu welchem Zweck? Das können wir ungefähr dritteln, ein Drittel Nahrungsmittel, ein Drittel Tierfutter, ein Drittel Energiepflanzen und technische Rohstoffe. Es wird also tatsächlich nur auf einem Drittel des Ackers, hier ist nur der Acker, pflanzliche Nahrung für die Menschen angebaut. So sieht das aus in Mecklenburg-Vorpommern. Durchschnittliche Betriebsgröße 322 Hektar. Durchschnittliche Betriebsgröße in Deutschland knapp 60 Hektar. So sieht es in Ställen, hier in Sauenstall in Mecklenburg-Vorpommern aus. So sehen die Entsorgungskreisläufe aus. Auf dem Acker wird also sehr viel Tierfutter erzeugt. Ein Drittel hatten wir gesehen. Und die Exkremente, Überreste müssen natürlich wieder auf den Feldern verteilt werden. Das könnte genauso gut aber auch Gärrest von Biogasanlagen sein, der wieder auf den Maisacker gekippt wird. Diese industriellen Produktionsweisen interagieren natürlich mit den öffentlichen Gütern, die ich vorhin kurz gezeigt hatte. Jetzt jüngst im August 2019 erschien der neueste Bericht des Weltklimarates explizit zur Land- und Forstwirtschaft. Die Grafik auf der rechten Seite ist noch aus dem Vorgängerbericht. Da seht ihr aber schon, dass die Landwirtschaft, das grüne Segment der Torte, zu einem Viertel beteiligt ist an den Treibhausgasemissionen dieser Welt. in etwa so. Vieles davon betrifft uns und unsere Landwirtschaft. CO2 zum Beispiel aus umgebrochenen und entwässerten Mooren, Lachgas aus Düngung, Methan aus Tierhaltung. Auch die Landwirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist ein bedeutender Emittent. Realistisches Maß für die Energiebilanzen in der Landwirtschaft ist der Energiegehalt von Nahrungsmitteln. Es ist also kein realistisches Maß zu sagen, ich erzeuge 100 Dezitonnen Weizen von einem Hektar im konventionellen und im ökologischen nur 40 Dezitonnen. Die Frage ist, mit welchem Input an Energie erzeuge ich das und mit welchen Folgekosten? Und da sehen wir, es gibt Dinge, die nur mit sehr viel Energie produziert werden können. Ganz oben holländische Gurken, Gewächshaus, ist klar, ist ein Energiefresser. Und ganz unten die Frucht des Landmanns, die Kartoffel, die immer bedeutend mehr Nahrungsmittelenergie enthält, als zu ihrer Herstellung erforderlich war. Das heißt, wer praktische Beiträge leisten will, möchte sehr viel Kartoffel essen, sehr wenig Fleisch und Gewächshaustomaten und auf keinen Fall Fischkonserven. So, wir können das auch übersetzen in Fläche, die gebraucht wird, um Nahrungsmittel zu erzeugen, ist ganz klar. Tiere müssen ja erst mit Pflanzen ernährt werden, brauchen ein Vielfaches, durchschnittlich 25-faches der Fläche, als ob ich die Pflanzen selbst gleich konsumiere. Das ist noch nicht die ganze Wahrheit, sondern 40% unseres Tierfutters ist Soja, über 90% des Geflügelfutters. Und dieses Soja wird bekanntlich auf anderen Kontinenten produziert. Das heißt, Kartoffeln essen, aber auf keinen Fall Geflügel, was nicht mit einheimischem Futter erzeugt wurde. In der konventionellen Landwirtschaft werden Agrarchemikalien eingesetzt, neben organischen, natürlichen Düngern. Und jetzt wird's ernst. Es geht nach heutigen Technologien nicht anders, als dass 25% aller eingesetzten Stoffe nicht bei den Pflanzen ankommen, die sie erreichen sollen. Also ein Viertel der Chemikalien geht daneben, grob gesagt. Daneben ist aber nicht lokal gemeint, sondern es entweicht. Es sickert ein, es verlässt den Oberboden, es gelangt ins Grundwasser, es wird abgeschwemmt, es gelangt über die Oberflächen Wässer in größere Gewässersysteme und es geht in die Luft. Das sind also reale Umweltbelastungen und es gibt einen Flügel der Landwirtschaft, die sogenannte Präzisionslandwirtschaft, Hightech Made in Germany, die sich darauf konzentriert, diesen Output, diese ungewollte chemische Belastung aller Ökosysteme zu minimieren. Das ist natürlich logisch und folgerichtig. Aber es ist technisch nicht weiter möglich als bis auf 15%. 15% Stoffverluste bei der Ausbringung von Agrarchemikalien sind systemimmanent, die lassen sich nicht abstellen. 15% von was da oben steht. Jedes Jahr auf jedem Hektar, das akkumuliert sich natürlich in der Landschaft. So sieht das aus. Gerste wird gespritzt gegen oder für irgendetwas, im Durchschnitt 9-mal im Jahr mit im Durchschnitt 12 verschiedenen Präparaten. So sieht Kunstdünger aus, ein Harnstoffgranulat, was im März als Vorratsdüngung auf die Kulturen gebracht wird. Und hier eine Grafik der Berliner Wasserwerke, die wieder rekommunalisiert wurden. Belastungen aus der Landwirtschaft im Berliner Wasser. Das ist ein großes Problem. Hier am Beispiel des Oberflächenwassers dargestellt, der Eindringpfad in die Gewässersysteme und hier am Beispiel des Berliner Grundwassers dargestellt. Pestizide, die erst seit 1997 auf dem Markt sind, sind jetzt im Grundwasserleiter 3 in 30 Meter Tiefe angelangt. Auf mittleren Böden. Wir machen jetzt schnell, überspringen einige Themen, nur zur Information. Biogas ist nicht Ökogas, nicht, sondern es ist der Versuch, mit dem Pflanzenaufwuchs über die Verbrennung als Methan Energie zu erzeugen. Es ist unterm Strich völliger Unsinn und sehr schädlich für den Boden und die Lebewelt und auch für den Menschen, denn ihr seht den unteren Punkt, das Umweltbundesamt musste ausrechnen und veröffentlichen, dass immer mehr konventionelle Energie benötigt wird, um sogenannte regenerative Bioenergie zu erzeugen. Also das Verhältnis liegt zurzeit bei 1,13:1. Ne? Also ist das gleiche wie beim Biodiesel. Ich brauche immer 1,5 Liter konventionellen Diesel, um 1 Liter Biodiesel zu erzeugen. So ist das hier auch. Ist grober Unsinn. Aber es zerstört leider schleichend die Böden. Nicht nur so offensichtlich, sondern über den Kohlenstoffentzug permanent. Das ist der Vergleich Biogas mit anderen Formen der regenerativen Energieerzeugung. Könnt ihr gerne anfordern. So viel sind 350 Hektar Biogas für 1 Megawatt im Vergleich zu Solar oder Wind. Das ist die Interaktion von wirklich regenerativen Energien mit der Atmosphäre, aber nicht mit der Biosphäre. So sehen Solarmodule der Zukunft aus, zwischen und unter denen Landwirtschaft weiter betrieben wird. Der nächste Punkt, hatte ich gesagt, nachdem diese abiotischen Faktoren der Wechselwirkung der Landwirtschaft erwähnt wurden, ist die Biosphäre, sind die Arten, das wissen wir alle, Artenschwund. Warum? Am Beispiel der Feldlerche, der übliche Vogel unserer Felder und Wiesen. Und wir sehen schon, die Lerche trägt im Schnabel ein Insekt zu ihren Küken, denn die Küken aller Feldvögel und aller Wiesenvögel ernähren sich ausschließlich von Insekten. Hier die Population der Feldlerche in Mecklenburg-Vorpommern. Ihr seht einen Einbruch in den letzten 15 Jahren, also in der Zeit, die wir alle miterleben, von 900.000 Brutpaare auf 115.000 Brutpaare. Warum ist untersucht worden? Insektenschwund in dramatischen Ausmaßen und Wegfall der Ackerpflichtstilllegung. Strukturelle Probleme hat die Landwirtschaft auch. Das Ausmaß ist so heftig, dass wilde Tiere Einlass in die Siedlungen begehren. Es ist jetzt kein Zufall, dass Fuchs und Wildschwein über die Straßen laufen, aber auch Vögel, Insekten, die große Scheu hatten, flüchtig waren gegenüber dem Menschen, finden draußen keine geeigneten Lebensräume oder keine Nahrung mehr und haben in den Siedlungen bessere Überlebenschancen und Strukturen als in der freien, großen, optisch ansprechenden Landschaft. Welchen Anteil hat der Pestizideinsatz am Artenrückgang, ist untersucht worden, könntet ihr hier nachlesen. Oder können wir in der Diskussion drauf kommen, 50-80%. Auf dem Grünland ist die Mechanisierung das größere Problem. Dort werden nicht ganz so viele Chemikalien eingesetzt. Aber auf einen entscheidenden Punkt möchte ich noch hinaus, nämlich es ist in einer Langzeitstudie 1951 bis heute untersucht, wie sich die Strukturen und der Artenbesatz auf großen Ackerflächen in Mecklenburg-Vorpommern entwickeln. Und da sehen wir, es entwickelt sich nicht zum Guten, aber auf ökologisch bewirtschafteten Äckern haben wir quasi noch den Stand von 1951 oder wieder. Bioäcker gibt es erst seit den 1990er Jahren. Das sind also wahre Inseln der Biodiversität, aber nur, wenn die Inseln groß genug sind, um den Einflüssen von außen standzuhalten. Hier unser Beispiel. Wir haben also im Verbund von 3 Betrieben geschafft, eine sehr große ökologische Wirtschaftsparzelle zu bilden, 650 Hektar. Das Weiße sind gespritzte Flächen und in der Mitte, im Zentrum, sind sehr gute Effekte messbar. Der Boden ist unser eigentliches Problem. Jetzt muss ich überziehen, Björn, sorry. Der Boden altert permanent, er unterliegt geologischen Prozessen, im Wesentlichen der Schwerkraft. Gegen die Schwerkraft arbeitet das Leben, gegen die Alterung. Die Bodenorganismen arbeiten der Bodenoberfläche entgegen, unter anderem. Und nur, wir reden ja alle, den Boden als potenziellen Kohlenstoffspeicher gebrauchen und aktivieren zu können. Nur wenn genügend Bodenorganismen vorhanden sind, ist der Boden in der Lage, Humus aufzubauen und Kohlenstoff zu speichern. Das sind aus Schäfer Schachtschnabel, dem Lehrbuch der Bodenkunde, die Bodenorganismen. Es sind Billionen pro Quadratmeter. Und ungefähr 90-95% dieser Bodenflora und Bodenfauna und der Pilzwelt des Bodens gehen beim Einsatz von Pestiziden kaputt. Das heißt, ein permanent, immer wieder, gerade mit Fungiziden und Herbiziden behandelter Boden besitzt nur noch ein ganz geringes Bodenleben und kann keinen Humus aufbauen und keinen Humus speichern. Das ist der springende Punkt, das ist die bittere Erkenntnis, die jetzt auch publiziert wird zunehmend. Und wir besitzen tatsächlich nur das Instrument des ökologischen Landbaus, um dem entgegenzuarbeiten. Ökologischer Landbau hat, das ist der letzte Punkt, die menschliche, die soziale Komponente, noch den positiven Nebeneffekt, genau doppelt so viel Beschäftigte je 100 Hektar zu ernähren wie konventioneller Landbau. Das sind die neuesten Zahlen aus Deutschland. Ganz unten ist Mecklenburg-Vorpommern, die obere Tabelle konventionelle Betriebe, die untere ökologische Betriebe. Biobetriebe neigen nämlich auch dazu, ihre Produkte zu veredeln, zu verarbeiten und zu vermarkten. Die Weiterverarbeitung von Lebensmitteln und die Direktvermarktung sind im Wesentlichen das Milieu von Biobetrieben in Mecklenburg-Vorpommern, wie ihr hier seht. Ich will damit schließen, was erforderlich wäre, unabhängig davon, wie umsetzbar es ist. Das sind entsprechend den Empfehlungen des Weltklimarates die Schritte für die deutsche Landwirtschaft in den nächsten 10 Jahren, die erforderlich sind, um wenigstens die Bodennutzung klimaneutral zu halten. Also um wenigstens nicht mehr zu emittieren in die Atmosphäre an schädlichen Gasen, als der Boden speichern kann. Ich lese es nur vor. Pestizidfreie Nutzung von mindestens 50% der Ackerfläche beschließt gerade die neue Koalition im Land Brandenburg innerhalb der nächsten 10 Jahre. Begrenzung der Mineraldüngung, keine Ackernutzung organischer Böden, das heißt was Schwarzes, humushaltige Böden, insbesondere Moor und Anmoor, darf nicht beackert werden, weil das ist CO2-Ausgasung pur. Keine Ausbringung von Gülle und Gärresten, klingt erstmal drastisch. Warum? Weil diese flüssigen Düngemittel die Bodenporen verschlemmen dauerhaft, der Boden nicht mehr atmen kann und die Bodenorganismen dadurch auch kaputt gehen. Kein Anbau einjähriger Bioenergiepflanzen, hatten wir schon drüber gesprochen. Und auf dem Grünland, das Grünland ist eigentlich der traditionelle Humusspeicher in der Agrarlandschaft, aber nur ein Viertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind Grünländer, muss traditionelle Nutzung den Humus wieder schaffen und festhalten. Wie lässt sich das durchsetzen? Ganz einfach. Bisher erhält jede Fläche EU-Direktbeihilfen und künftig können nur noch Flächen Direktbeihilfen erhalten, die diese Kriterien erfüllen. Wer sich dem nicht unterwerfen möchte, wirtschaftet, wie er will, im Rahmen des Ordnungsrechts. Wer klimaneutral wirtschaften will oder das aus Einsicht tut, kann weiter Beihilfen erhalten. Das ist ja der tiefere Sinn, öffentliches Geld für öffentliche Leistungen. Das war mein kurzer Einstieg in die Thematik. Dankeschön.
Ja, Peter, vielen Dank. Ich befürchte, was mit Peter anfängt, wird jetzt im Laufe der anderen Vorträge so weitergehen. Die Leute haben alle viel zu viel zu erzählen, die wissen zu viel. Und irgendwie werden wir da wahrscheinlich so in gewisser Weise in Verzug kommen, perspektivisch. Nichtsdestotrotz, wir haben so einige Themen geparkt für die Diskussion. Da können wir, was Peter jetzt angerissen hat, nachher in der Diskussion noch weiter vertiefen, hoffe ich sehr. Der nächste Gast, es freut mich sehr, dass Anja, jetzt muss ich gucken, Radetzky, genau, zu uns gekommen ist. Wir reden ja relativ viel über Junglandwirte, Junglandwirtinnen, Jungbäuerinnen. Anja ist eine von ihnen aus dem wunderschönen Stolzenhagen am Rande des Oderbruchs. Wenn man da reinrollt nach Stolzenhagen, ich mache das manchmal, da kann man dann gleich links anhalten und an der Milchtankstelle, wie bei Anja, dann irgendwie die frische Milch zapfen, die von den Kühen kommt, die unten im Oderbruch in den teilweise ja noch nassen Wiesen ihr wunderschönes Auskommen haben. Anja wird uns berichten über ihren Hof, über ihre Initiative, über ihr Dasein als Junglandwirtin, über Beweggründe, warum, wieso, weshalb. Ah, sie hat schon das richtige T-Shirt, sehe ich gerade an. Sie zu einer Landwirtin geworden ist, was ich hilfreich finde, weil wir hören ja auch immer mal wieder, dass wenn wir nicht mehr so wirtschaften, wie wir aktuell wirtschaften, wer soll es denn sonst machen? Es gibt doch gar keinen, der die Flächen alternativ bewirtschaften kann. Ich glaube, mit Anja haben wir ein gutes Beispiel, dass es doch Alternativen gibt und dass es doch anders geht. Und damit
ja. Vielen Dank. Ich hoffe doch und ich hoffe, Peter hält in jedem Lehrjahr, ist da immer präsent, weil ich glaube, gerade in der Ausbildung wird das einfach überhaupt nicht angesprochen. Ich habe eine Freundin, die gerade mir erzählt, dass sie im in der Zuckerfabrik war und ach, es ist einfach total krass, was da normalerweise erzählt wird. Ich bin sehr froh, in Greifswald zu sein. Ich glaube, ich hätte mal hier studieren sollen, hätte es ja Ökolandbau gegeben, hätte es vielleicht geklappt. So habe ich in Eberswalde studiert und bin jetzt gar nicht weit von Eberswalde in Stolzenhagen ansässig als stolze Kuhbäuerin. Stolze Kuhbäuerin wird man, wenn man stolze Kühe hat und stolze Kühe wohnen in Stolzenhagen. Sind stolze Eltern, wir wurden auch selber stolze Eltern, deswegen hatte ich so die Assoziation, okay, wenn wir die Kälber nicht wegnehmen, sind auch die Kühe wieder stolze Kühe und stolze Kühe behalten selbstverständlich ihre Hörner und strahlen damit auch so einen Stolz aus. Genau, jetzt wisst ihr schon mal so geografisch, wo das liegt. Ich habe euch mein Buch mitgebracht, wenn ihr so meine persönliche Geschichte hören wollt, lesen wollt. Ich komme auch gerne mal für eine Lesung. Und ich habe euch mitgebracht Xantippe und Penelope, gibt es Postkarten hinten, könnt ihr euch gerne mitnehmen. Und ja, will ich einfach jetzt nach diesem krassen, erschütternden Beitrag, der mir irgendwie immer gleich auf die Magengrube schlägt, dann denke ich, okay, gehe ich raus oder halte ich es noch aus? Ich bin total froh, dass ich mich damit nicht in meinem Alltag konfrontieren muss, sondern in meiner kleinen Öko-Blase im Nationalpark Unteres Odertal meine Kühe angucken kann. Weil das tut mir total gut und ich hoffe, ihr habt alle so einen Anker im Alltag, der euch so erdet und euch mit dem verbindet, wofür ihr auf dieser Welt seid. Und wenn ihr das noch nicht habt, dann sucht das und macht das, weil das kann einfach richtig viel Kräfte freisetzen. Meine Leidenschaft, ich bin vom Cowgirl zur Biobäuerin geworden, ist mit Pferden Rinder treiben. Jetzt nach 5 Jahren nach Betriebsgründung habe ich endlich 2 eigene Pferde, mit denen ich das wieder anfangen kann. Und genau, inzwischen haben wir 130 Rinder. Wir haben mit 30 Kühen angefangen und behalten alle Nachzucht. Dann schlachten wir natürlich auch welche, aber es werden einfach auch ein paar mehr. Und wir bewirtschaften jetzt 220 Hektar, sind also auch so ziemlich im gleichen Durchschnitt sozusagen. Und auch von den Arbeitskraftzahlen hat das ganz gut gestimmt. Also wir haben 5 Angestellte. Und ich habe auch schon gedacht, na gut, wenn unser Nachbar oder unsere Nachbarn, die alle 2000 Hektar bewirtschaften, alle 50 Leute angestellt haben, dann wäre es auch gar nicht so leer auf dem Land. Aber ist leider nicht so. Auch die 2000 Hektar Betriebe haben nur 4 Arbeitskräfte und die werden auch nicht mehr lange bleiben, glaube ich. Ich glaube, die haben eigentlich keinen Bock mehr auf diese Art und Weise des Arbeitens. Ja, wie fängt man an als Junglandwirtin? Kann ich hier nach hinten gehen? Ja. Oder ja, genau, warum man das eigentlich machen muss, dazu kommen wir noch. Aber wie fängt man an? Wir hatten überlegt, ob wir inner- oder außerfamiliären Hof übernehmen. Das hat beides nicht geklappt. Und dann dachten wir, okay, wir zeigen mal, dass es auch anders geht. Wir fangen einfach mit nichts an, ohne Geld, ohne Land. Und konnten als erstes dieses Gebäude pachten, eine kleine Ruine. Haben da jetzt inzwischen unser Büro, Käserei, Reiferaum, Verkaufsraum und einen Milchlagerraum, Spülraum und Kühlzellen, gerade ganz neu von diesem Jahr, angebaut und vorher ganz viel aufgeräumt und auch ganz viel geackert. Und von denen, genau, vielleicht von diesen 220 Hektar sind 110 Hektar Dauergrünland, was auch so bleibt. Das ist halt im Nationalpark, das Grünland, wo unsere Kühe weiden. Und die anderen 110 Hektar bewirtschaften wir 40 für Getreide. Und der Rest ist auch Ackerfutter, aber einfach, um erstmal die Bodenfruchtbarkeit nach jahrelangem Ausnutzen des Bodens wieder aufzubauen. Da bauen wir Kleegras an, um unseren Kühen, die wir nur mit Heu füttern, nicht mit Silage, gutes Winterfutter geben zu können. Die stolzen Kühe sind alle immer draußen. Vielleicht könnt ihr kurz reinrufen, welche Rassen ihr erkennt. Genau, Braunvieh, Allgäuer Braunvieh, habe ich gehört. Was noch? Genau, das sind die Vorgänger von den Holsteins. Man sieht vielleicht, dass sie ein bisschen dicker ist als normal. Also als heutzutage normal. Früher sahen die alle so aus. Wir haben nämlich ausschließlich Zweinutzungskühe. Was seht ihr noch? Nee, Uckermärker finde ich blöd. Uckermärker haben die Nachbarn. Die gehen alle in den Libanon oder in die Türkei und ernähren nicht unsere regionale Konsumentinnen und Konsumenten. Genau, Anglerrotvieh haben wir noch. Und wir haben noch zwei Tiroler Grauviehkühe, weil wir die so schön fanden auf der Alp in Südtirol. Genau. Wir verarbeiten alle Milch selber seit einem Jahr jetzt, haben vorher Demeter Heumilch auch an die Molkerei geliefert, aber wussten von Anfang an, dass wir von diesen 50 Cent, die wir pro Liter bekommen, nicht unsere Ideale umsetzen können. Und wir wussten auch von Anfang an, dass wir, wenn wir anfangen, mit allen Idealen beginnen. Und als ich einen Vortrag gehalten habe über Werte des Unternehmertums, ist mir aufgefallen, okay, diese Werte, die wir bei den Tieren haben, sind auch sehr gut auf die Menschen übertragbar. Da möchte ich euch mal kurz einen kleinen Einblick geben, damit ich nichts vergesse. Habe ich das aufgeschrieben? Als erstes echter Sex. Wer will schon besamt werden? Natürlich bleiben bei uns Hörner und Hoden dran und dürfen auch benutzt werden. Als dritter Punkt gibt es natürlich Elternzeit. Kühe sind auch Säugetiere und wollen ihre Kälber selber aufziehen. Natürlich essen die Kühe bei uns nur, was biologisch für sie gemacht ist. Und ich denke, das tut uns Menschen auch ganz gut. Wer braucht schon Glyphosat? Die Kühe sind den Elementen ausgesetzt und können das auch aushalten. Also dadurch, dass wir Bullen einsetzen, die auch so ähnlich aufgewachsen sind wie bei uns, also mit Heu und extensiv aufgewachsen sind, die kommen halt auch damit klar, dieses Naturschutzgrünland gut zu verwerten, auch wenn es total krass trocken ist, wie in den letzten zwei Jahren, oder auch wenn sie nass sind und also wirklich bis zum Knie mal in einem nassen Boden stehen. Und unsere Tiere können ihre Sozialkontakte pflegen und haben genug Bewegung. Auch keine von unseren Angestellten muss joggen gehen. Finde ich total praktisch. Energie sinnvoll nutzen. Ja, wie kommt man dahin? Vielleicht haben wir noch ein Bild. Genau, das ist nochmal so die Nova, diesem Jahr mit ihrem Kalb. Wie kommt man dahin? Und da sind es so, werden immer so Schwierigkeiten genannt, ne? Also es gibt keinen Zugang zu Land. Wir haben keine Sicherheiten, deswegen kriegen wir auch keine Kredite. Und ich denke aber, aus allem, was einem so im Weg steht, kann man wieder was erschaffen, kann man was machen. Und ich denke da immer sehr lösungsorientiert und vermisst es auch bei manchen Mitmenschen, die dann irgendwelche Protestwähler werden. Also ich denke, wir können hier echt was bewegen und wir müssen auch nicht auf die Politik warten. Wir können vor Ort wirklich was tun und das mache ich ja und auch unsere Leute. Und bei uns war das so, dass wir, oder mein Mann hat immer zitiert, lieber 100 Menschen im Rücken als eine Bank im Nacken. Wir haben halt mit Crowdfunding, Kuhanteilen, Genussscheinen den Anfang gestemmt, haben jetzt inzwischen auch so gute Abschlüsse, dass wir die Maschinen finanziert bekommen und konnten halt in Stolzenhagen von verschiedenen Naturschutzverbänden Land pachten. Auch inzwischen von der Kirche, die ja, ich weiß nicht, ich glaube, das kam doch die Kirche Mitteldeutschland, ich weiß nicht, ob die hier noch, hat die auch hier Einfluss, nein, aber vielleicht können die norddeutschen Kirchen sich das auch abschauen, dass bevorzugt an Junglandwirte und ökologisch wirtschaftende Betriebe verpachtet wird. Ich denke, ey, Bewahrung der Schöpfung, ich bin selber Christ und ich finde es total krank, wenn man, ja, an Bauern verpachtet, die denken, man muss halt spritzen und Mineraldünger einsetzen. Gerade nach dem Vortrag, der so eine Idee, was das alles zerstört. Also es ist auf jeden Fall nicht Bewahrung der Schöpfung. Und genau, der NABU, die NABU-Stiftung und der Naturschutzfonds verpachten noch an uns und der Nationalparkverein. Wir haben von Anfang an uns übelst krass eingebracht im Dorf. Also wir gründen gerade noch eine Dorfschule. Es gibt ein Netzwerk vor Ort für das kulturelle Leben. Also ich muss nie in die große Stadt fahren, um irgendwie Party zu machen. Die DJs kommen einfach raus, wenn bei uns Pizzaabend ist. Und wir haben auch direkt nach dem Betriebsstart einen Bauernmarkt gestartet bei uns im Dorf. Wir sind ein Sackgassendorf, man kommt da also nicht automatisch vorbei, man muss schon direkt bewusst hinfahren und es wird super gut angenommen. Das meiste verkaufen wir natürlich doch nach Berlin und da aber auch möglichst alles direkt. Und was ich total wichtig finde, um die Menschen wieder ins Bewusstsein zu bringen, was Landwirtschaft kann und wie sie auch aussehen kann, ist Bildungsarbeit. Da war jetzt eine Gruppe von Forschern aus ganz Europa da, um sich Innovationen in der Landwirtschaft anzuschauen und haben unsere Ammen angeschaut, unseren Weidemelkstand. Davon habe ich auch noch ein Bild. Genau, weil unsere Flächen halt, man nimmt, was man kriegt, nicht am Hof arrondiert sind. Ich hätte auch gern 4 Seitenhof mit 50 Hektar arrondiertem Land, habe ich aber nicht. Also machen wir was draus. Und in Litauen wird zum Beispiel dieser Weidemelkstand hergestellt. Wir wollten nicht, wie in den 50ern, Kannen schleppen, was wir am Anfang auch gemacht haben. Aber wir haben so viele Bauern getroffen, die 80 sind und laufen, die wie 50 sind und laufen wie 80, weil sie halt immer diese Kannen geschleppt haben. Wir haben also schon eine Pumpe und dann wird die Milch auf den Pickup-Anhänger gepumpt und nach oben gefahren und dann halt verarbeitet, wie ihr gesehen habt. Jetzt sind die Lager gerade voll, damit wir den Winter gut überstehen. Das sind unsere Käserinnen Sandra und Katharina. Ja, so sieht das aus, wenn die Milchbar immer offen ist. Ich denke, das ist zuerst für die Kälber da, die Milch. Und das ist total schön für mich, wenn auch mehr vegane Menschen wieder ihre Instinkte spüren und kein Vitamin B12 sich zuführen wollen, sondern merken, okay, ich habe eigentlich Lust und eigentlich könnte ich ja das, was ihr macht, unterstützen und bei euch einkaufen. Und alle anderen können gern bio-vegane Höfe gründen. Ich hätte gern 5 bio-vegane Nachbarn in meinem Dorf. Weil genau, irgendwas müssen die ja essen, die Veganer, die Armen. Wenn sie regional, saisonal sich ernähren wollen, was ich gut fände. Genau. Das ist Ursel und so sieht es zurzeit am Morgen aus, wenn ich zum Melken fahre. Und das ist irgendwie einfach genau mein Anker Glück jeden Tag. Und dafür mache ich das. Also auch, dass die Babys nuckeln, finde ich auch gut. Das sind ja irgendwie auch ein bisschen meine Babys. Aber ich muss halt die nicht bemuttern und den Nuckeleimer bringen, sondern die können einfach ans Euter, wenn sie wollen. Wachsen würde ich auch gut. Und was braucht es eigentlich? Was braucht es, damit mehr junge Leute anfangen können? Es braucht Altlandwirte und Altlandwirtinnen, die die Verantwortung abgeben, die sich trauen, ihr Lebenswerk an andere abzugeben. Und es ist total schwer, das ist ja auch deren Baby, das abzugeben. Kein anderer wird das Lebenswerk so weiterführen, wie sie das gemacht haben. Jeder hat da seine individuelle Handschrift. Aber wenn die Altbauern nicht abgeben, dann wird es auch nicht weitergehen mit der Landwirtschaft, gerade auch mit der bäuerlichen Landwirtschaft. Es braucht Mentoren. Die Alten können trotzdem noch voll viel beitragen. Also ich meine, ihr habt gehört, was da für ein Wissen da ist. Das braucht es einfach. Ich habe voll viel mitgeschrieben. Ich dachte, ja, voll gut, mein Studium ist auch schon 10 Jahre her, da wieder mal so ein paar konkrete Beispiele zu haben, was es eigentlich ausmacht. Es braucht ein Netzwerk. Wir haben dafür das Bündnis Junge Landwirtschaft gegründet. Entlang der Oder sind wir so 20 Höfe, die sich einmal im Monat treffen, um einfach im Austausch zu sein, auch über Work-Life-Balance und wie integriert man Kinder in arbeitsintensive Landwirtschaft. Und es braucht halt Bildungsarbeit, was mir eigentlich auch am Herzen liegt, damit die Leute wieder verstehen, wie Landwirtschaft sein kann. Und dann ist Landwirtschaft zum Beispiel bei uns auf dem Hof Stolze Kuh wirklich Erfüllung und eine sehr tiefe Verbindung und Landwirtschaft ohne Ausbeutung entlang der Wertschöpfungskette. Vielen Dank.
Anja, vielen Dank für den sehr erfrischenden, herzöffnenden Vortrag. Dem ist nichts hinzuzufügen. Und damit gehe ich gleich weiter zu Herrn Schacht. Herr Schacht, über Sie kann ich gar nicht viel sagen. Sie haben den weitesten Weg. Sie kommen aus Freiburg im Breisgau, knapp 1000 Kilometer von hier, einmal quer diagonal durch die Republik. Und Herr Schacht vertritt jetzt nach der Praxisperspektive die Verwaltungsperspektive, welche ich sehr interessant finde. Denn wir haben ja hier in Greifswald auch eine relativ starke Verwaltung mit einem starken, ausgeprägten Willen, wie Landwirtschaft praktiziert werden sollte. Wie Sie es in Freiburg machen, interessiert mich sehr, weil Sie machen es ein bisschen anders, wie ich gehört habe. Und damit übergebe ich an Sie.
Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Schmidt, Herr Pasemann, vielen Dank für die Einladung hierher nach Greifswald. Sie haben schon kurz gesagt, ich gehe, glaube ich, mal hinter den Lautsprecher, dann klappt es besser. Vielleicht kurz zu meiner Person. Ich habe für meine Verhältnisse weit im Norden und auf einem großen Betrieb eine landwirtschaftliche Lehre gemacht, nämlich in Uelzen in Niedersachsen. Und er hatte 75 Hektar, habe dann Agrarwissenschaften studiert, war 5 Jahre lang in der Entwicklungshilfe, habe dann 10 Jahre lang einen Landschaftserhaltungsverband, die Geschäftsstelle aufgebaut und geführt, der erste in Baden-Württemberg, und bin jetzt seit fast 20 Jahren bei der Stadt Freiburg im Umweltschutzamt und während meiner ganzen beruflichen Laufbahn immer so an der Schnittstelle Landwirtschaft, Naturschutz, Naturschutz, Landwirtschaft tätig. Sie haben mich eingeladen, um etwas zu sagen hier ohne Pestizide auf Grün- und Pachtflächen. Ich habe mal ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen hingemacht. Und mehr möchte ich Ihnen so ein bisschen die Erfahrungen auf dem Weg dorthin vorstellen, aber auch noch ein paar andere Sachen, die die Stadt Freiburg macht, um hier die Biodiversität hochzuhalten. Da gehört natürlich noch ein bisschen mehr dazu. Das hat jetzt der Herr Markgraf schon kurz gesagt und Sie, Herr Schmidt, auch. Ich komme hier aus dem äußersten Südwesten, Freiburg im Breisgau. Sie sehen auch, die Flächen sind hier ziemlich hell. Unsere durchschnittlichen Betriebsgrößen liegen so bei 20, 25 Hektar. Auch wenn es da ein paar große gibt mit weit über 100 Hektar und auch schon den einen oder anderen mit 200 Milchkühen, die er melkt. Und ich bin hierher gekommen, jetzt nach Greifswald, da sehen Sie die dunkelblauen Flächen und Sie, Herr Markgraf, haben es auch schon gesagt, durchschnittlich 330 Hektar große Betriebe, die wahrscheinlich auch ein paar tausend Hektar gehen können. Dann bin ich heute Morgen aufgestanden, habe die Zeitung am Frühstückstisch gefunden, Pachtstreit, jetzt sprechen die Bauern, das kam mir sehr bekannt vor, auch bei uns war das ein bisschen ein Aufruhr. Und ich kann nur sagen, wichtig ist, miteinander sprechen und nicht übereinander. Das Wichtigste für mich steht ganz da unten. Es ist ein bisschen unscharf. Ziel ist Nachhaltigkeit. Ich glaube, das vertreten alle hier, sowohl der Naturschutz wie auch die Landwirtschaft, wenn sie es ernst nimmt, weil die Landwirtschaft, die arbeitet ja auch nur 3 Jahre auf einer Fläche und wenn sie investiert, sind es meistens hohe Kosten, dann muss sie eben auch lange ein sicheres Einkommen erwirtschaften und dann macht es keinen Sinn, die Böden kaputt zu machen. Jetzt komme ich kurz zur Stadt Freiburg. Green City sind wir ja bekannt und bemühen uns auch, wie es viele andere auch tun. Ist relativ eine kleine Kreisstadt, 15 Quadratkilometer. Haben wir an Fläche 225.000 Einwohner. Wir liegen zwischen 200 Meter über normal Null. Das ist der Thuniberg. Das ist schon mediterranes Klima. Und es geht hoch bis auf 1250 Meter im Schauinsland. Da sind wir schon subalpin. Deswegen haben wir auch sehr, sehr viele Kulturlandschaften hier von Wiesen, Weidenäckern, Weinbau, Rebterrassen, die Stadt Freiburg alleine hat 200 Kilometer Rebböschungen, die sie pflegen muss, also nur die Böschungen im Rahmen der Flurbereinigung hat die Stadt übernommen, die Weinberge sind bei den Landwirten geblieben, ist auch nicht immer ganz einfach und aufgrund dieser Topografie, die wir haben, haben wir da um die 3000 Tier- und Pflanzenarten bei uns, weit über 1000 geschützte Biotope mit einer Fläche von 200 Hektar auf diesen 15 Quadratkilometern. Wir haben einen hohen Anteil an Schutzgebieten in der Stadt. 52% des Stadtkreisgebietes stehen unter Schutz. FFH-Gebiete, Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete, Vogelschutzgebiete. Wir haben einen großen Waldbestand in Freiburg. 6.400 Hektar sind bewaldet, ein Großteil gehört der Stadt. 43% vom Stadtkreis sind es. Sowohl Feuchtwälder im Mooswald, die sind geschützt, FFH-Gebiet, auch die Bergwälder. Gleichzeitig ist das natürlich auch eine Einnahmequelle für die Stadt Freiburg. Und wenn wir mit unseren Förstern dann manchmal über Naturschutzmaßnahmen reden, dann müssen wir schon auch öfters diskutieren. Die Stadt selber ist auch recht grün. Wir haben 660 Hektar innerstädtische Grünflächen und 50.000 Stadtbäume. Und Landwirtschaftsfläche, das ist der kleinste Bereich mit 3.500 Hektar. Das ist für einen großen Betrieb bei Ihnen hier. Das sind unsere landwirtschaftliche Flächen, Siedlung und Verkehr, das man beachtet, ist auch fast 5.000 Hektar. Und wir sind gerade dabei, in Freiburg einen neuen Stadtteil zu bauen für 15.000 Menschen. Dafür brauchen wir 150 Hektar Land, sowohl zum Bebauen als auch für den Ausgleich. Und da können Sie sich vorstellen, in was für einem Spannungsfeld wir in Freiburg sind, wenn wir davon reden und die Landwirte noch einschränken wollen, weil das, was sie jetzt machen, das mag einem gefallen oder nicht, aber es ist zumindest im Augenblick entspricht es der Rechtslage. Sie machen ja nichts Widerrechtliches dann. Dann kurz zu den Nachhaltigkeitszielen, was Freiburg macht. Wir haben Nachhaltigkeitsziele bis 2030, Erhalt der Natur- und Kulturlandschaft, der Artenvielfalt, der biologischen Landwirtschaft, Ausbau und Erhalt der Nutzungsfähigkeit der Naturgüter. Wir waren auch Gründungsmitglied bei den Kommunen für biologische Vielfalt. Die haben ähnliche Ziele natürlich, aber auch, und das ist für mich ganz wichtig, ganz unten stets, Bildung und Entwicklung. Wenn wir so Landwirtschaft betreiben und die Flächen und die Dinge verkaufen wollen, die wir haben, dann muss es auch Menschen geben, die kaufen. Und nun machen Sie sich mal die Mühe, gehen Sie zum Aldi, Lidl oder Norma, Sie brauchen ja da nichts einkaufen, aber schauen Sie mal, was die Menschen dort einkaufen. Es ist eine schwierige Situation. Freiburg pestizidfrei. Das ist jetzt die letzten Jahre ja sehr oft in der Zeitung gestanden und der Gemeinderat hat gesagt, warum machen das 100 Kommunen in ganz Deutschland und Freiburg nicht? Aber was da in den Zeitungen stand, das war praktisch, dass die Städte auf ihren eigenen Flächen, Sportflächen, Parks, Straßenbegleitgrün keine Pflanzenschutzmittel einsetzen, was ja im Prinzip sowieso nach dem Pflanzenschutzmittelgesetz verboten ist heutzutage. Da dürfen ja nur auf landwirtschaftlichen Nutzflächen eingesetzt werden. Das macht die Stadt Freiburg schon seit Anfang der 90er Jahre. Wir haben auch eine Kleingartensatzung. Es ist verboten für die Kleingärtner, in den Kleingärten Pestizide einzusetzen. Wir kontrollieren es ziemlich mäßig, um genau zu sagen, wir kontrollieren es gar nicht, aber es ist verboten. So. Ich glaube, es wird relativ wenig gemacht, aber man sieht halt durch den einen oder anderen, selbst vor unserem Amtsgericht, der dann mit der Gießkanne über den Gehweg geht, weil das halt einfacher ist, wie das von Hand rauszurupfen. Ist eigentlich unglaublich, ja. Aber unserem Regierungspräsidium ging es gleich. Das haben wir jetzt abgestellt. Sonstige Maßnahmen, die Stadt fordert auch die Verpachtung an Ökolandwirte, wobei wir im Prinzip die Landwirte im Stadtkreis und Umgebung bedienen. So viele Ökolandwirte haben wir jetzt bei uns nicht, kommt nachher noch. In dem Bereich versuchen wir das natürlich zu fördern. Ganz kurz, da kann ich relativ schnell drüber gehen. Sie kennen das, es ist eben hauptsächlich mechanische Pflege dann oder dass man versucht, weniger zu mähen und das alte Gras zu akzeptieren. Wir haben jetzt in letzter Zeit auch öfters mit Schulen zum Beispiel so Grünflächen angelegt, die nur noch ein- oder zweimal im Jahr gemäht werden. Und ich frage immer, haltet ihr das denn aus, wenn das dann mal so ein überständiges Gras dort steht, das da vergammelt, auf gut Deutsch. Oder wir haben ein neues Rathaus gebaut in Freiburg und da haben wir nebendran noch eine Baustelle. Da wird in 3-4 Jahren das zweite Gebäude hinkommen und dort haben wir auch jetzt extensive Saatmischungen aus der Region ausgebracht und es wird auch ein- bis zweimal gemäht eigentlich. Es funktioniert aber nicht. Wir haben Gebäudemanagement, gehören zum anderen Dezernat. Die halten das auch nicht aus. Die schicken dann halt mal der Gärtner drüber, der da so einen englischen Rasen macht. Und wir sind dann relativ oft wirklich, wie soll ich sagen, im Streit miteinander, dass wir sagen, wir kümmern uns und es wird halt zweimal im Jahr gemäht. Aber da steht halt dann kein englischer Rasen um das schöne Rathaus herum, sondern da steht halt dann eine vertrocknete Wiese zum Teil. So sieht es dann zum Teil aus. Wir haben einen Biodiversitätsaktionsplan in Freiburg beschlossen, und zwar 2018 gab es einen Antrag von Bündnis 90 den Grünen, dass eine Drucksache erstellt werden soll zum Sachstand und mit neuen Zielen und Maßnahmen. Der Entwurf des Biodiversitätsplanes haben wir dann erstellt, das Umweltschutzamt, mit ca. 45 Maßnahmen. Darunter ist eine, die Reduktion des Einsatzes chemisch-synthetischer Pflanzenschutzmittel auf den eigenen landwirtschaftlichen Pachtflächen. Und in 2019 hat man diesen Biodiversitätsaktionsplan tatsächlich beschlossen, die Maßnahmen priorisiert, mit welchen wir beginnen wollen, und auch Finanzmittel dafür zur Verfügung gestellt. Das sind die beiden Drucksachen, die da beschlossen wurden. Und dann, wir waren bereits in Gesprächen mit Landwirten, um mit ihnen Möglichkeiten zu entwickeln, wie sie mitmachen können beim Verzicht auf Pflanzenschutzmittel auf den städtischen Flächen oder auch auf anderen. Und dann kam diese zusätzliche gewünschte Ergänzung von Bündnis 90 der Grünen, die dann tatsächlich eben ein Verwendungsverbot hier ab 2023 für chemisch-synthetische Pestizide durchsetzen wollen, als Verbot über einen Gemeinderatsbeschluss auf den städtischen Flächen, Pachtflächen. Da stand zuerst 2021 drin. Und eben die Verpachtung vorzugsweise an ökologisch wirtschaftende Betriebe nur das zu machen. Das hat uns etwas ausgebremst, weil natürlich die Landwirte dann ziemlich erschrocken waren und auch gesagt haben, wir haben jetzt ja schon ein halbes, ein dreiviertel Jahr miteinander geredet, jetzt kommt es doch so, was haben wir vorher, also kann man euch noch vertrauen, wobei wir vom Umweltschutzamt, für uns kam das auch überraschend, das war auch in keinster Weise irgendwie vorher angekündigt oder dass man bei uns nachgefragt hat, wie denn die Situation in Freiburg überhaupt aussieht. Dann ging es eben nochmal weiter. Ich wollte einfach die Ziele ganz kurz nochmal Ihnen zeigen. Reduktion des Pestizideinsatzes ist eines, aber gleichzeitig auch Ausweitung der Strukturen im Offenland, Entwicklung von naturnahem Offenland, Ausdehnung des Biotopverbunds, auch Erhöhung des Anteils der Landschaftsschutzgebiete, Naturschutzgebiete, aber auch darüber hinaus. Wir wollen auch an die Wälder gehen, die natürlich auch bei Mehrfläche wie die Landwirtschaft einen hohen ökologischen, wie soll ich sagen, Vielfalt und Nutzen natürlich haben. Auch an die Fließgewässer. Wir werden keine neue anlegen, aber bei der Grabenpflege oder bei den Gewässerrandstreifen halt mehr auf die Ökologie achten. Früher wurde viel gemulcht, heute gehen wir dazu über, das zu mähen und das Mähgut mitzunehmen, wegzubringen von der Fläche. Dann auch im Siedlungsbereich hier Entwicklung von naturnahen, blütenreichen Flächen. Wir bieten regionales Saatgut an, zum Teil von einem Hersteller, Rieger und Hoffmann. Ich weiß nicht, ob Sie den hier auch kennen, aber es gibt bei uns auch ein kleines Unternehmen, das trischt tatsächlich bei uns die Flora, Fauna, Habitat, Flachland oder Bergmähwiesen oder blütenreiche Flächen. Das heißt, manchmal, wenn wir eine neue Wiese anlegen oder aufwerten, dann haben wir tatsächlich das Saatgut von 50 Metern nebendran. Dann Verbesserung des Natur- und Artenschutzes an Gebäuden. Da versuchen wir auch viel zu machen in Freiburg, indem wir Nistplätze, Nisthöhlen an Gebäuden in Neubaugebieten schaffen. Auch begrünte Fassaden, begrünte Dächer, wobei an unseren Dächern, da haben wir 5 Ansprüche, da soll ein Photovoltaik draufkommen in Freiburg, da soll das Regenrückhaltevermögen erhöht werden, dann soll eben eine Grünfläche draufkommen, dann wenn die Häuser verkauft werden, möchte man eigentlich lieber eine Dachterrasse, wie dort irgendwas anderes drauf zu haben, und dann soll es preislich auch noch so sein, dass es bezahlbar ist, wobei ich weiß nicht, ob Ihnen das bekannt ist bei uns. Wir haben Bodenpreise in Freiburg jetzt bei dem neuen Stadtteil geplant, 750 Euro der Quadratmeter erschlossen. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn die fertig sind, dann werden wir da bei 1000 Euro sein. Und die Wohnfläche bei uns, wenn Sie in Freiburg was kaufen, im Jahre 2016 oder 2017 war das, da hat die jede neue Wohnung der Quadratmeter 4.600 Euro gekostet, von jeder Wohnung, die in dem Jahr verkauft worden ist, im Durchschnitt. Genau, Sie schütteln den Kopf, das geht uns auch so. Und es ist keine Seltenheit in Freiburg, dass Sie da mal 10.000 Euro von Quadratmeter zahlen müssen, wenn Sie in den besten Wohnlagen am Berghang auf der Südseite wohnen. Also es ist, wir stecken da in dem Dilemma, darum versucht man auch ein bisschen mehr zu bauen. Aber damit versiegeln wir natürlich Fläche und der Boden ist einfach nicht vermehrbar. Es wird weniger. Einfach um das Spannungsfeld so ein bisschen Ihnen darzustellen. Das ist jetzt ein Teil aus diesem Maßnahmenplan mit 45 Maßnahmen und einer davon ist eben die Reduktion des Pflanzenschutzes auf den Pachtflächen. Deshalb haben Sie mich auch gefragt, dass ich da ein bisschen was dazu sage. Ich gehe da relativ schnell durch. Ich weiß nicht, wie ich in der Zeit bin. Wichtig ist es mir einfach nur zu sagen, wir kümmern uns hier jetzt nicht nur um diesen Pflanzenschutzmittelreduktion, sondern wir sind auch in Schutzgebieten, Ausweisung, Aufwertung von grünem Land, Identifikation von Potenzialflächen. Bei der Landwirtschaft gehen wir auch nicht nur an die Pflanzenschutzmittel, sondern wir versuchen ein Monitoring-System einzuführen oder beauftragen auch mal Firmenbüros, die da gucken, was überhaupt da ist und wo es brennt. Wir haben dieses Programm Blüh- und Brachflächen, also das wir auch unterstützen beim Saatgut oder das Saatgut zur Verfügung stellen und die ökologische Aufwertung von Böschungen. Und da haben wir natürlich auch ein weites Feld. Ich habe es Ihnen gerade vorher gesagt, 200 Kilometer Böschungen, die Stadt irgendwie pflegen muss im Toniberg. Das ist natürlich ein riesiges Potenzial, um die Artenvielfalt auch zu erhöhen. Wir haben im Toniberg auch noch weit über 100 Wildbienen, die dort kartiert sind und noch Lebensraum finden. Wald und Gewässer habe ich vorher schon gesagt, urbane Flächen, da möchte ich auch nochmal drauf eingehen, weil wir da versuchen viel zu machen. Straßenbegleitgrün, städtische Grünflächen, Einsatz von regionalem Saatgut, Teilnahme an der Zertifizierung Stadt Grün Naturnah 2020, das ist ausgelobt worden bei uns. Erstellung von einem ökologischen Gesamtkonzept von unserem Hauptfriedhof, die Friedhöfe. Da gibt es auch immer mehr Grünflächen, weil gar nicht mehr so viele Gräber drauf kommen, sondern mehr Urnengräber, dass man den auch eher naturnäher entwickelt. Und auch wieder ganz wichtig, Schulung, naturnahe Grünflächen pflegen für Bauhofmitarbeiter. Wobei wir haben das Problem, wir haben nur noch 2 oder 3 Bauhofmitarbeiter, der Rest wird vergeben. Und dann kennen Sie wieder die Verwaltung, dann gibt es eine Ausschreibung, da muss man wieder meistens nicht den preiswertesten, sondern den billigsten nehmen. Und dann haben wir alle paar Jahre andere Firmen, die auf die Fläche gehen und die geben einen Quadratmeterpreis an für die Pflege und die fahren dann halt möglichst schnell drüber. Das ist eben auch ein Problem, das sind Verwaltungsvorschriften. Da versuchen wir auch jetzt in Zukunft, dass wir vielleicht einen eigenen Landschaftspflegetrupp zumindest für die sensiblen Bereiche einrichten können. Dann eben Gebäude, ich habe es vorher schon mal kurz gemacht, machen wir einiges. Und was wir eben auch nochmal ganz wichtig ist, das habe ich vorher schon mal kurz gesagt, Öffentlichkeitsarbeit, dass wir hier die Menschen einfach dafür sensibilisieren und vielleicht auch so weit kommen, dass sie sich überlegen, wenn sie was einkaufen, dass es vielleicht aus der Region kommt, dass es ökologisch produziert ist oder dass sie in ihrem Garten nicht alles sauber machen, die schönen japanischen Steingärten sind ja auch ein Thema bei uns auch. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen aussieht. Kommt eine Folie unter drunter, dann im ersten Jahr ist es schön, im zweiten Jahr fängt es dann schon an, weniger schön auszusehen und irgendwann kommen die Pflanzen halt doch wieder so ein bisschen, aber eigentlich haben wir da überhaupt keine Vielfalt. Und dann wollen wir auch noch schauen bei uns, dass wir eventuell selber so von der Stadt aus so eine regionale Saatgutmischung, die sehr angepasst wäre, dass wir die entwickeln, dass wir die eben möglichst schnell Interessenten an die Hand geben können. Jetzt komme ich tatsächlich zum eigentlichen Thema, aber das geht auch relativ schnell nochmal. Wir haben gerade die Größen gehabt, eben der Stadtkreis hat 3.500 Hektar landwirtschaftliche Fläche und 145 Landwirte haben, die bewirtschaften. Das sind also gerade mal gut 20 Hektar pro Betrieb im Durchschnitt. Wir haben städtische Pachtflächen von knapp 600 Hektar, insgesamt 507 im Stadtkreis. Wir haben auch außerhalb vom Stadtkreis noch eigene Flächen, Ackerland 207 Hektar, Grünland 373. Das ist einfach so ein bisschen wichtig, dass Sie auch ein bisschen mitbekommen, wo wir uns in Freiburg bewegen. Wenn Sie hier in Greifswald oder in Mecklenburg-Vorpommern haben Sie natürlich eine ganz andere Situation, aber auch ein ganz anderes Potenzial wie wir. Dann ein bisschen Dauerkulturen, das sind meistens Weinberge. 75% unserer städtischen Flächen, Pachtflächen, werden bereits jetzt pestizidfrei bewirtschaftet. Das ist einmal das Grünland, da wird bei uns, da das relativ extensiv bewirtschaftet wird, zum Teil liegt es auf Höhenlagen zwischen 500 und 1000, 1200 Meter im Schwarzwald. Da wird kein Pflanzenschutzmittel eingesetzt oder extrem wenig, wenn Sie vielleicht mal mit einem stumpfblättrigen Ampfer Probleme haben. Und dann haben wir einiges bereits in Naturschutzgebieten, das auch zugleich Ausgleichsflächen sind für den Stadtteil Rieselfeld in Freiburg, auch ein Stadtteil, der Ende der 90er Jahre für 15.000 Menschen gebaut wurde. Und da ist es festgeschrieben, es muss ökologisch bewirtschaftet werden und es wird auch ökologisch bewirtschaftet. So dass im Prinzip, jetzt muss ich gerade selber schauen, wir noch ein Potenzial von 135 Hektar, kommen wir hin, Ackerland haben, das ganz normal bewirtschaftet wird, auf dem auch Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden. Einfach ganz kurz wie bei uns, die Flächen verteilt sind, alles was rot ist, das ist der Stadtkreis Freiburg, das sind die städtischen Flächen, die wir haben, und die Flächen, die jetzt abgedeckt sind, die werden bereits pflanzenschutzmittelfrei bewirtschaftet. Nur was jetzt noch rot ist, sind tatsächlich Flächen, die ganz normal konventionell bewirtschaftet werden, die 135 Hektar. Und das sieht so aus bei uns. Also wir haben Flurstücke, die sind 5 Meter breit. Das kommt aus dem Realteilungsgebiet. Das sind zum Beispiel solche Flurstücke hier. Und nun hatte man die Überlegung, diese Flurstücke sollen pflanzenschutzmittelfrei bewirtschaftet werden, der Gemeinderat. Jetzt können Sie sich vorstellen, das sind sowieso schon Handtücher aus Ihrer Sicht. Also wenn wir mal ein Hektar großes Feld haben, da sind wir schon froh. Und wenn sie noch größer sind, freut es uns noch mehr. Und wenn man hier dann die Flächen tatsächlich zusammenlegt zu einem Bewirtschaftungseinheit und zwischendrin reißt die Stadt so einen Streifen raus oder auch hier hinten so eine Ecke und sagt, da dürfen keine Pflanzenschutzmittel drauf ausgebracht werden, dann zerstören wir die ohnehin schlechte Agrarstruktur bei uns noch mehr. Zum anderen bringt es auch nicht so viel, wenn links und rechts daneben Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden und die Landwirte wären dann auch nicht mehr bereit, da groß irgendwas zu machen. Deshalb haben wir uns zusammengesetzt mit den Landwirten und wir haben viele, viele Gespräche geführt, bevor wir so weit gekommen sind, um dann praktisch so eine Vorgehensweise zusammenzubauen. Zuerst hatten meine Kollegen gedacht, man könnte denen einen Brief schreiben und diese Vereinbarung beilegen, das unterschreiben die schon. Ich habe dann gesagt, hundertprozentig funktioniert das nicht. Und Ende der 80er Jahre hatte die Stadt schon mal so einen Vorstoß gemacht, ist damit ganz kläglich untergegangen. Und ich habe mich dann dafür eingesetzt und zum Glück gerade unser Amtsleiter und die städtischen Kollegen haben das auch für wichtig erachtet, dass wir uns zusammensetzen mit Vertretern aus den Ortschaften, wo wir diese Flächen haben, und auch mit den Vertretern vom Bauernverband, der glücklicherweise einen Biobetrieb, einen Biolandbetrieb führt, und sind dann sicher 5, 6, 7 Mal zusammengesessen und haben eben eine Vereinbarung ausgearbeitet. Da gibt es dann das sogenannte Basismodul hier, Verzicht auf alle chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel, die Umsetzung auf die Dauer des Pachtvertrages. Bevorzugt natürlich auf der städtischen Fläche, aber wenn Sie das Bild jetzt von vorher im Kopf haben, dann wissen Sie, dass das nicht immer Sinn macht. Dann haben wir ja auch gesagt, es gibt auch die Möglichkeit, dass ihr das an anderer Stelle auf eurem Betrieb macht, das zusammenlegt, aber mindestens so viel, wie ihr von der Stadt gepachtet habt. Dann die Möglichkeit und weitere ökologische Aufwertungsmaßnahmen gibt es dann auch noch. Hier unten, das wäre dann das Premium-Modul, wenn Sie dann zusätzlich noch eine artenreiche Wiesenmischung ansehen oder wenn Sie eine Brache liegen lassen. und das Angebot der Stadt ist. Ich habe mich auch dafür eingesetzt, wenn die Bürger das wollen, dann sollen die Bürger auch einen Beitrag leisten. Bei dem Basismodul verzichten wir auf 50% des Pachtzinses. Und bei, wenn sie die weitere ökologische Aufwertung auch noch machen, dann kommen weitere 20% Reduktion hinzu. Das ist diese Vereinbarung. Jetzt muss ich nur... Ups, jetzt haut es mir durcheinander. Ich mache die ein bisschen größer und gehe dann doch nochmal schnell ganz kurz drauf ein. Ich hoffe, Sie halten es noch aus, dass ich da doch ein bisschen die Ansicht... So. Eine Stadtverwaltung, die hat ja viele Dezernate und auch viele Ämter. Deswegen stehen da oben praktisch die Ansprechpartner. Einmal der Fachliche, das ist das Umweltschutzamt und im Augenblick bin ich das. Und dann die Kollegen vom Amt für Liegenschaften, da ist auch ein Ansprechpartner. Bei dem Vertrag fängt es hier an mit so einer Vereinbarung mit der Präambel. Da steht jetzt im Prinzip nichts anderes drin, was ich Ihnen in dem Vortrag vorher vorgestellt habe und das eben zusammengefasst. Oben steht Vereinbarung, es ist uns ganz wichtig, wir machen keine Pachtvertragänderungen, wir machen auch keine Auflagen im Pachtvertrag, sondern wir machen eine zusätzliche Vereinbarung zum Pachtvertrag. Das gibt uns relativ viele Freiheiten und das ist auch relativ unkompliziert. Und was man auch noch beachten muss, dass wir hier mit der ganzen Agrarforderung nicht kein Problem bekommen mit Doppelforderungen und solchen Geschichten. Also da achten die bei uns ziemlich stark drauf. Und deshalb sagen wir, wir geben auch nicht extra Geld, sondern wir reduzieren den Pachtpreis. Bei der Pachtpreisgestaltung ist die Kommune, da kann die das auf ihren eigenen Flächen machen, wie sie das möchte. Dann haben wir hier praktisch dieses Basismodul. Oben steht, wer gepachtet hat, wie viel Fläche er von der Stadt Freiburg gepachtet hat. Und das kann er dann entweder auf der Fläche auf Pflanzenschutzmittel verzichten, dann kann er das hier eintragen. Oder wenn das einfach nicht hinhaut, dann kann er auf einer anderen Fläche alternativ in dem Umfang auf Pflanzenschutzmittel verzichten. Da gehe ich meistens raus zum Landwirt oder er meldet sich bei mir und wir besprechen das und finden dann eine gute Lösung, um das dann zu machen und nachweisen. Das muss ja, wenn es funktionieren soll, auch irgendwie nachgewiesen werden. Jetzt habe ich zwar ein gutes Auge und bin auch studiert, aber wenn der im Frühjahr Pflanzenschutzmittel ausbringt, dann sehe ich das im Herbst nicht mehr unbedingt. Deshalb gibt es bei uns den Nachweis über ein Datenblatt, wenn die Landwirte den Antrag stellen bei der Landwirtschaftsverwaltung auf Förderung. Den zeige ich Ihnen nachher kurz. Und dort drinnen steht praktisch, wie viel Flächen Sie bewirtschaften ohne. Sorry, das ist dann der zweite Bereich, da gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein. Das ist diese Premium-Geschichte. Dann mache ich das und gehe ich zurück zum anderen. Das wollte ich Ihnen einfach nur sagen mit der Kontrolle, weil was nützt das, wenn wir darüber sprechen und es wird nicht eingehalten? Da haben wir einmal diese ökologischen Vorrangflächen, die müssen Sie ja auch machen, wenn Sie Ackerland haben, das ist eine EU-Vorgabe. Die können wir nicht anerkennen, weil die müssen Sie ja sowieso machen, sonst bekommen Sie keine Prämien. Und das ist auch der Knackpunkt, da wird es auch ein Problem geben mit Doppelforderungen, mit Sanktionen. Aber hier unten gibt es zum Beispiel, das ist ein baden-württembergisches Programm, das FAK, das Förderprogramm für Agrarkultur, da drüben steht es, Agrar-, Umwelt-, Klimaschutz und Tierwohl. Und da gibt es die Möglichkeit, Brache mit jährlicher Neuansaat von Blühmischungen und verschiedene andere Dinge auch. Daran erkennen wir, dort werden keine Pflanzenschutzmittel ausgebracht. Und diese erkennen wir an. Das Programm hat begonnen. In diesem Jahr haben wir praktisch damit angefangen, das zu entwickeln. Es haben bereits 8 Landwirte mitgemacht mit 20 Hektar. Das sind immerhin 10% fast von unserer Fläche oder sogar noch ein bisschen mehr. Und am 23.10., jetzt den letzten Mittwoch, haben wir die ganzen Landwirte, die städtische Flächen gepachtet haben, zusammengerufen und ihnen das vorgestellt. Da waren 40, 50 Landwirte da und haben sich das angehört. Und natürlich hat es keinem gefallen, Vorschriften von uns zu bekommen. Aber da gab es schon welche, die auch gesagt haben, würden wir gern mitmachen. Beziehungsweise ein Landwirt ist auch aufgestanden, hat zu seinen Kollegen gesagt, wir müssen was tun. Die Bürgerschaft, die Welt ändert sich einfach. Also die Bürger wollen andere Dinge. Das sind öffentliche Gelder. Und wenn wir freiwillig so eine Lösung finden, bei denen wir auch noch einen gewissen Spielraum haben, um das in unseren Betrieb einzuordnen, dann ist das allemal besser, wie wenn dann irgendwann tatsächlich der Druck vom Gemeinderat oder das Verbot kommt. Und wir haben den Landwirten ja auch gesagt, es ist freiwillig, aber wenn jetzt in 2 Jahren da nur 3 mitgemacht haben mit 5 Hektar, dann wird es nicht funktionieren, dann kommt halt ein anderer Druck. Und ich bin überzeugt, dass in 2, 3 Jahren, dass wir da sicher bei 80% oder noch mehr der Fläche sind, die pflanzenschutzmittelfrei sind. Das war's. Ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit haben wir gemacht. Ich gehe jetzt schnell durch und bringe das andere nicht mehr, weil Sie ja gesagt haben, hier, ich habe eh schon überzogen und möchte Ihnen nur noch für Ihre Geduld Danke sagen. Fragen Sie nachher bei der Podiumsdiskussion. Das, so sieht's jetzt bei uns aus. Das ist der Blick von meinem Hausberg. Da hinten liegt Freiburg im Tal, im Nebel. Auf der anderen Seite haben wir die Vogesen, das Pendant zum Schwarzwald. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.